Was denn? Ist kein Problem. Ich kann auch schreien. Malachi 2. Das ganze Buch ist so ein bisschen wie so ein Dialog aufgebaut zwischen Gott und dem Volk oder Gott und den Priestern. Und es ist immer so ein bisschen so Frage-Antwort-Style. Ne, wenn man mal in Kapitel 1, Vers 1 sich direkt mal, Vers 2 sich direkt mal anschaut. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Und das geht so die ganzen Kapitel. Also Gott macht eine Aussage und das Volk sagt, ja, aber Moment mal, wie denn, wo denn? Ehrlich, Gott? Wirklich? Und das ist sehr ein schönes Buch, kann man sich mal gut durchlesen, aber danach ist man ziemlich ernüchtert. Also überlegt euch das gut, wenn ihr das lesen wollt. Ja, aber in Kapitel 2, ich habe es halt neulich mal einfach so gelesen und da hat mich Kapitel 2 für uns heute angesprochen, aber wir haben auch mittwochs immer einmal, ja, wir versuchen es einmal im Monat, wir haben so ein Treffen unter uns Mitarbeitern von der Jugendarbeit und von der jungen Erwachsenenarbeit in der Gemeinde. Da treffen wir uns als männliche Mitarbeiter und beten zusammen und es geht eigentlich um ein Thema und das ist unser Kampf gegen Pornografie und Untreue. Und das ist eine sehr gesegnete Zeit. Jetzt diesen Mittwoch waren wir wieder zusammen, da haben wir uns auch diese Verse hier angeguckt. Und ich dachte, fürs Männerfrühstück ist das auch ein gutes Thema. Wir sind ja hier unter uns. Und deswegen können wir auch ein bisschen offen sein. Oder ich. Wobei, das wird ja auch ins Internet hochgeladen. Gut. Streichen wir das mit der Offenheit. Nein. Notfalls löschen wir es, wenn es zu krass heute wird. Dann kommt es nicht ins Internet. Ja, lass uns mal lesen hier. Malachi 2, Vers 10. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat nicht ein Gott uns geschaffen? Warum handeln wir treulos aneinander, um den Bund unserer Väter zu entweihen? Fragezeichen. Juda hat treulos gehandelt und ein Greuel ist in Israel und in Jerusalem verübt worden, denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebt, und hat die Tochter eines ausländischen Gottes geheiratet. Dem Mann, der das tut, wird der Herr alles ausrotten, was lebt, und antwortet aus den Zelten Jakobs, selbst wenn er dem Herrn der Herrscharen eine Opfergabe darbringt. Und zweitens tut ihr dies. Und darum geht's heute. Zweitens tut ihr dies. Ihr bedeckt mit Tränen den Altar des Herrn, mit Weinen und Stöhnen, weil er sich eurer Opfergabe nicht mehr zuwendet und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus eurer Hand annimmt. Ihr sagt, weswegen? Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo sie doch deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Und hat er sie nicht zu einem Fleisch, in dem Geist ist? Und was erstrebt das eine? Nachkommenschaft von Gott. So hütet euch bei eurem Leben und an der Frau deiner Jugend, handle nicht treulos. Denn ich hasse Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Ebenso wie wenn man sein Gewand mit Unrecht bedeckt, spricht der Herr, der Herrscharen. So hütet euch bei eurem Leben und handelt nicht treulos. Ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten. Doch ihr sagt, womit ermüden wir ihn? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn. Und an solchen hat er gefallen. Oder, wo ist der Gott des Gerichts? Das ist so diese eine Passage. Und ich finde es krass, wie Maliachi hier diese beiden Sachen aufzählt. Ich will wirklich auf Punkt 2 eingehen, und zwar diese Treulosigkeit, die in uns Männern schlummert. Und das ist ein sehr großes Thema, damals wie heute. Ich meine schon damals, sonst hätte Maliachi das nicht geschrieben, oder? Männer sind Männer, damals wie heute. Und wenn wir nicht mit Gottes Hilfe uns in einem bestimmten Selbstdisziplin halten, dann sind wir wie Tiere als Männer. Also dann sind wir außer Rand und Band. Und viele leben heute so. Das kann man immer schön am Wochenende hier freitagabends nach den Teens, wenn man will, besichtigen, dass wir Männer hier in Hannover, viele von uns leben hier wie Tiere. Auf der Jagd nach Beute, auf der Jagd nach paarungswilligen Weibchen. Aber es, ja, wir sind wie Tiere. Wir verhalten uns wie Tiere heutzutage. Und wir sind sogar noch stolz drauf. Ich empfinde es so ein bisschen, das ist ein Teil von diesem Sauerteig des Herodes, von dem Jesus geredet hat, der die Gesellschaft heute durchdringt. Aber nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die christlichen Gemeinden werden von diesem Sauerteig des Herodes durchdrungen. Herodes war ja auch ein Frauenliebhaber. Er liebte schöne Frauen. Er ließ sogar Johannes den Täufer köpfen für eine Frau. Und oder? Es ist doch der Herodes, ne? Wahrscheinlich, denke ich. Oder der Nachkomme? War es der Nachkomme? Aber auch er liebte bestimmt schöne Frauen. Sorry, Herodes, wo du bist. Gott weiß es. Aber dieser Sauerteig, er war damals da, und Jesus warnt vor dem Sauerteig der Pharisäer, was wir heute Gesetzlichkeit nennen, aber auch vor dem Sauerteig von Herodes, den Reichen, den Schönen und Reichen und all die Sachen, die sie so tun, was sie sich so gönnen. In Philipper 2, da steht in Vers 15, das müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, aber da steht: Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Und genau das ist es. Wir müssen Vorbilder sein. Wir müssen Gott anflehen: Herr, mach mich zu einem Vorbild. Gib mir einen Lebenswandel, der vorbildlich ist. Herr, bitte, schenk Vorbilder in unserer Gemeinde. Schenk Männer in diese Gemeinde, die Vorbilder werden für die Kleinen hier in der Gemeinde. Und wir haben so viele Kinder in der Gemeinde. Normalerweise ist der ganze Bereich voll mit jungen Leuten. Da hinten sind noch Studenten. Und hinten in den anderen Räumen drüben sind Kinder. Wir haben so viele Kinder, wir haben so viele junge Leute, Jugendliche, Studenten. Die brauchen Vorbilder. Die brauchen uns Männer. Und wir sind heute nicht so viele ältere Männer. Aber wenn wir, die wir heute hier sind, uns das zu Herzen nehmen und Gott bitten, dann ist das schon mal eine gute Sache. Da gibt es diese junge Generation, nicht nur in unserer Gemeinde. Ich meine, die gibt es in ganz Hannover. Gibt es junge Leute, Kids, Teens, brauchen so dringend Vorbilder. Die brauchen so dringend, ja, Orientierung, Leuchttürme, wenn ihr so wollt. Sterne am Himmel, an denen man sich orientieren kann, wonach man navigieren kann. Wenn ich die älteren, reifen Männer in der Gemeinde sehe, dann ist das für mich wie so ein Sternenbild. Und ich als Seefahrer kann danach navigieren. Ich weiß, in welche Richtung ich muss, wenn ich diese Männer sehe. Wäre es nicht traurig, wenn sie uns sehen würden und sagen würden: Jetzt weiß ich, in welche Richtung ich nicht gehen will. So ein Heuchler werde ich nicht werden, wie der da drüben. So ein Angeber und Großmaul möchte ich nicht werden, wie der da. Den Glauben vorspielen in der Gemeinde am Sonntag und die ganze Woche über wie ein Schwein leben, das möchte ich nicht. Männer, das wäre traurig, wenn es so wäre. Und ich weiß, klar, manchmal fühlt es sich vielleicht so an, aber so soll es nicht sein. Lass uns vorbildlich leben. Nicht nur in der Gemeinde, auch in der Woche, auf unserer Arbeit, in unserer Schule, in unserem Job. Vorbildlich. So, dass sich jemand an uns orientieren könnte und es wäre in Ordnung, wisst ihr? Dass jemand uns nacheifern könnte und es wäre okay, es wäre gut für ihn. Er würde dabei etwas lernen, er würde reifen. Und diese Treulosigkeit, sie war auch schon in Gottes Volk damals. Das ist nicht nur heute so. Und hier ist es krass, oder? Maleachi sagt, oder Gott sagt durch Maleachi, ihr kommt zum Altar, ihr weint, ihr seufzt, ihr stöhnt. Ja, und man, wenn man das sehen würde, würde man sagen, Mann, diese Männer tun Buße. Wow. Sie sind wirklich bußfertig. Sie sind, oh wow, hier geht's ja voll ab. Und Gott sagt, ja, das macht ihr andauernd. Aber es tut sich gar nichts in eurem Leben. Nichts. Also, heulen könnt ihr. Gut labern könnt ihr. Stöhnen könnt ihr. Aber wo ist die Frucht? Wo ist die Frucht der Buße? Wo ist ein Leben, was sich verändert? Wo ist ein Leben der Buße? Eine Stunde lang am Sonntag Buße tun kann hier jeder. Aber ein Leben der Buße leben. Und da will Gott uns hinführen, durch seinen Heiligen Geist, in der Kraft seines Geistes, ein Leben wirklich zu führen, ein verändertes, anderes Leben. Und ich selber erschaudere vor Ehrfurcht, wenn ich darüber nachdenke, weil ich weiß, boah, bin ich an diesem Punkt? Bin ich ein Vorbild in allen Dingen? Aber ich will nicht sagen, nein, ich bin es nicht, also lass ich's. Also versuche ich es erst gar nicht. Das Ziel ist viel zu hoch. Man kann es eh nicht erreichen. Ich gebe auf, bevor ich es versucht habe. Männer, das ist nicht unser Stil. Wir sind Männer, wir sind Kämpfer, wir sind Sportler, wir sind Fußballer, wenn ihr so wollt. Denkt an den Fußball, da will man was erreichen. Selbst wenn man weiß, wir haben keine Chance gegen diesen Gegner, man gibt sein Bestes. Man gibt trotzdem 150% beim Spiel. Selbst wenn man weiß, wir spielen heute gegen Bayern München. Und wir sind nur der Koinonia e.V., Fußballverein. Würden wir uns nicht umso mehr anstrengen, oder? Würden wir nicht unsere Ehre da reinsetzen, so gut wie es geht zu spielen? Auch wenn wir wissen, ganz werden wir sie nicht packen. Aber ein Tor, das wär's doch, oder? Ein Tor, das wär's doch. Ja. Aber manchmal sind wir Christen so drauf, ja, man kann's ja eh nicht schaffen. Oh, ja, okay, ich versuch's erst gar nicht. Stellt euch das beim Fußball vor, wie arm. Also, wie armselig, wo ist unser Kampfgeist? Herr, bitte, lass es uns doch schaffen. Lass es doch wenigstens ein Tor machen in dieser Hinsicht, damit die Kleinen wenigstens sehen, wie man motiviert Fußball spielt, wie man motiviert Christ ist, wie man motiviert im Glauben lebt. Herr, bitte ein Tor, zwei Tore. Wenigstens Körpereinsatz, ordentlicher Körpereinsatz. Alles geben, sich hinschmeißen, sich verletzen dabei. Das in Kauf nehmen, dass man danach eine Woche lang nicht mehr arbeiten kann. Aber wenigstens haben wir den Kleinen gezeigt, wie man kämpft. Stattdessen lassen wir uns hängen, schlapp und lasch manchmal. Ja, es wird eh nichts, ich bin da eh so drin gefangen. Ja, Gott liebt ja auch Sünder. Ist ja alles gut. Und klar, das brauchen wir auch manchmal. Und Thomas, du musst nicht auf alles kommentieren. Okay, danke. Klar, das brauchen wir auch. Das brauchen wir auch so sehr, weil manchmal sind wir so fertig, wir sind so down. Wir selber frustrieren uns so sehr selber. Ist ja im Sport manchmal auch so. In Fußballspielen sind wir so genervt davon, dass wir es irgendwie nicht hinkriegen, die zu verwandeln, ja, oder die Abwehr gut zu machen. So ist es auch in unserem Glauben manchmal. Wir verzweifeln manchmal auch an unseren eigenen mangelnden Fähigkeiten. Unsere mangelnde Fitness, dass wir nicht... Ja, dass wir schon vor dem Spiel nicht auf unsere Ernährung achten, oder? Wie Paulus so sagt, ne? Wir leben nicht wie Athleten als Christen. Wir leben so ein bisschen luschi-puschi, ne? Nein. Also, und dann sind wir enttäuscht, ne? Wenn es dann hart auf hart kommt, wenn wir dann im Spiel sind, dann wundern wir uns, dass wir keine Power haben, dass wir sofort aus der Puste sind, dass wir nicht widerstehen können für 5 Minuten. Wir wundern uns. Ja. Weil wir auch nicht wirklich... Ja, uns vorbereiten auf den Kampf oft. Wir gehen unvorbereitet ins Spiel, erwarten dann den Sieg. Ja. Unser Bruder Paulus sagt, hey, lass uns bereit sein. Jesus sagt es doch auch, lass uns doch bereit sein. Okay, warum ist Gott hier so hart in Maleachi? Ich find's krass, er sagt, hey, ich war Zeuge, als du vorm Traualtar standst, Alter. Da war ich dabei. Na, wir sagen das immer so, ja, vor Gott und dieser Gemeinde hier, ne? Ja, Gott ist echt dabei, Mann. Gott war echt dabei, Bruder, als du deine Frau geheiratet hast. Und er achtet auf deine Wege und er achtet darauf, wie du dieser Frau jetzt treu bist. Und er weiß es. Er weiß auch, wie untreu wir sind. Er hat das gesehen. Er kennt deine Gedanken und er kennt meine Gedanken. Und wir sind da so gerade als Männer, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Unsere Frauen sind oft so, ich kann es nur zu meiner Frau sagen, sie ist so ein Vorbild. Sie benimmt sich so vorbildlich, sie ist so eine, sie gibt sich echt Mühe, eine coole Ehefrau zu sein und für mich da zu sein und so weiter, all diese Dinge. Und eine treue Gefährtin, wie Malachi hier sagt. Ihr habt eine Gefährtin, Mann. Das, mit der Frau hast du einen Bund geschlossen. Du hast ihr was versprochen. Ihr habt einen Bund, ihr habt eine Abmachung, dass du treu bist und dass sie treu ist. Und sie ist treu. Und du, Mann, wo wandern deine Blicke andauernd hin, jeden Tag? An welche Frau denkst du jeden Tag? An deine Kollegin oder an deine Frau? Und Leute, ich kenne das alles. Glaub mir, wirklich, ich kenne das alles. Ich arbeite in einem Job, wo nur Frauen arbeiten, eigentlich. Ich hatte ein Kollegium von 12 Frauen vor ein paar Jahren noch und die waren nicht alle hässlich. Und im Kindergarten ist man oft gebückt und so weiter. Und ihr könnt euch vorstellen, was man manchmal so als Mann für Ausblicke hat in die Ausschnitte und so weiter. Und man ist viel zusammen, man redet viel zusammen. Es ist wie eine Familie, versteht ihr? Meine eine Kollegin, Bettina, das war ja so, als ob ich mit ihr eine Familie habe. Ich habe 8 Stunden am Tag mit ihr zusammen Kinder betreut. Das war, als ob ich der Papa bin, sie die Mama. Wisst ihr, was ich meine? Da muss man echt verdammt aufpassen in seinem Kopf und in seinem Herzen, dass man nicht auf einen komischen Trip kommt. So, ne? Und Gott hat Bewahrung geschenkt, aber ja, wo bin ich so den ganzen Tag mit meinem Gedanken? Bei meiner Frau oder bei irgendeiner anderen Frau? Und deswegen sagt Gott auch, und Gott sagt, es ist ernst. Jungs, es ist ernst, okay? Das ist kein Spiel. Manchmal flirten wir so und flirten ist so ein Spiel, ne? Irgendwie so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Nein, es ist kein Spiel, sagt Gott. Es geht um euer Leben, ne? Das fand ich auch krass hier. Bei eurem Leben. Hütet euch bei eurem Leben, dass ihr nicht treulos seid. 2-mal sagt er es. Bei eurem Leben. Jungs, es geht um euer Leben. Und das finde ich schon massiv. Das finde ich schon krass. Der Einsatz ist hoch, Leute. Der Einsatz ist richtig hoch. Und das bestätigt eigentlich, das ist jetzt nicht nur irgendwas, was hier ein krasser Prophet so auf den Tisch haut. Das bestätigt die ganze Bibel, dass das Thema Gott so wichtig ist. Und ich meine, irgendwie ist es auch nicht verwunderlich, oder? Was macht er in 1. Mose am Anfang? Mann und Frau. Das ist nach der ganzen anderen Schöpfung. Aber sein Meisterwerk, Mann und Frau. Sein Ebenbild, Mann und Frau. Das sagt Jörg ja immer. Das Ebenbild Gottes ist der Mann und die Frau. Und in ihrer Gemeinschaft, wie sie miteinander leben. Und wenn wir untreu sind, zerstören wir dieses Ebenbild. Dann repräsentieren wir Gott nur noch auf eine Art und Weise, die nicht schön ist. So wie er nicht ist. Gott ist nicht untreu. Gott ist treu. Das wissen wir. Und so bestätigt die Bibel durch und durch, Mann, achtet aufeinander, achte auf dich selbst, Mann, sei treu. Ich meine, Jesus selber hat eine der allerkrassesten Aussagen zu dem ganzen Thema getätigt. Unser lieber Jesus, unser sehr gnädiger Jesus, der uns so gut versteht, Hebräer, oder? Er wurde versucht in allen Dingen, er versteht uns so gut, unser Hohepriester. Und trotzdem ist er so hart zu uns Männern. In Matthäus, oder? Schlag doch mal auf. Das ist ja ein Buch weiter, sehr praktisch. Matthäus 5, gell? Kennt ihr alle? Ist trotzdem immer wieder echt hart, finde ich. So eine Bibelstelle, finde ich, die man nicht so gerne liest. Also mir geht es persönlich so. Matthäus 5, Vers 27. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Also Jesus sagt, ihr wisst das, oder? ihr kennt das. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt, und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Gut, wenn ihr jetzt eins und eins zusammenzählt, dann müsste ich hier vorne ohne meine beiden Augen stehen. Ne? Ja. Dann müsste ich hier ohne meine beiden Augen stehen. Weil ich habe Probleme damit. Auf jeden Fall. Immer mal wieder. Aber Jesus redet hier davon, wie ernst das Ganze ist. Er macht seinen Zuhörern klar, es ist ernst. Und er redet von der Hölle, okay? Lieber ohne Augen als in die Hölle, Jungs. Und Ehebruch ist etwas, da geht es um euer Leben. Das ist nicht Pillepalle. Ich meine, Hölle hört sich schon sehr ernst an, finde ich. Und ja, ich will lieber ohne meine beiden Augen zu Jesus gehen und bei ihm sein, als mit meinen beiden Augen in die Hölle kommen. Amen, oder? Also das wollen wir, glaube ich, alle. Also Jesus ist ja sehr heftig. Natürlich denken wir sofort an König David, auf den ich jetzt nicht eingehen will, aber ne, Ehebruch mit den Augen im Herzen, König David und Bathsheba, oder? Ist ja klar. Und Hiob, lass uns einmal vielleicht Hiob aufschlagen. Auch unser Bruder Hiob, und das hat Jörg, glaube ich, auch neulich schon mal vorgelesen, aber es ist so gut. Wir schauen da nochmal rein. Hiob 31. Und es schadet auch nichts, wenn wir als Männer diese Dinge so oft lesen, dass wir sie auswendig können. Zumindest wenigstens sinngemäß. Hiob 31. Einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen. Wie hätte ich da auf eine Jungfrau lüsternd blicken sollen? Denn was wäre dafür die Zuteilung von Gott droben gewesen und das Erbteil vom Allmächtigen? Letztendlich sagt er, ich habe mit meinen Augen einen Bund geschlossen, dass ich nicht die ganze Zeit geiere auf irgendwelche hübschen Ladies. Denn was ist denn die Konsequenz davon bei Gott, wenn ich das machen würde? Wenn ich so drauf wäre, was würde denn dann Gott tun? Ist nicht Verderben für den Übeltäter bestimmt und Missgeschick für die, die Unrecht tun? Sieht er nicht meine Wege und zählt alle meine Schritte? Hey, Gott kennt mich so gut. Er kennt auch jeden Blick, den ich werfe. Er kennt sogar meine Schritte. Wenn ich mit Gehaltlosen umhergegangen bin und mein Fuß zum Betrug geeilt ist, er soll mich auf der Waage der Gerechtigkeit wiegen, so wird Gott meine Rechtschaffenheit erkennen. Wenn meine Schritte vom Weg abgebogen und mein Herz meinen Augen gefolgt ist und an meinen Händen ein Makel klebt. Hier ist wieder dieser Makel, ne, was Malachi auch sagt. Ne? Ihr befleckt eure Kleider damit, ne, mit eurer Treulosigkeit. Dann möge ich sehen und ein anderer essen. Meine Sprösslinge mögen entwurzelt werden. Wenn mein Herz sich wegen einer Frau hat betören lassen und ich an der Tür meines Nächsten gelauert habe, dann soll meine Frau für einen anderen malen. Und andere mögen über ihr niederknien, denn das wäre eine Schandtat und das eine Schuld, die vor die Richter gehört. Ja, ein Feuer wäre es, das bis zum Untergang fräße und meinen ganzen Ertrag entwurzeln würde. Auch Hiob ist nicht zimperlich, wenn er über die Konsequenzen von Treulosigkeit redet. Und er redet nicht nur von Blicken, oder? Er redet davon, dass wir Männer ja manchmal so geierig drauf sind, dass wir sogar einer Frau hinterhergehen, oder? So rattig sind wir doch manchmal. Ne? Du gehst irgendwo lang, Gesundheit, da ist irgendeine hübsche Lady, du guckst viel zu lange auf ihr Hinterteil und denkst, ach, ich muss ja auch in die Richtung. Ach, ich gehe einfach auch mal diese Straße, wo sie lang geht, lang. Also, ne? Und er redet direkt von Lauern. Da ist ein Mann, oder wenn ich so drauf wäre, und Hiob scheint Leute zu kennen, die so drauf waren, dass ich mich ins Café an der Ecke setze, weil ich weiß, da drüben wohnt sie, und dann darauf warte, dass sie runterkommt, nur um sie die ganze Zeit auf ihr aufzulauern, sie am besten noch zu bedrängen, ja. Das ist eine Schandtat, sagt Hiob. Das ist Schuld. Das ist eigentlich Grund genug, dass meine Frau jemand anders heiratet, dass jemand anders mit meiner Frau schläft, dass meine ganzen Nachkommen nicht mehr da sind. Das ist wie ein Feuer in meinem Leben, das alles kaputt frisst. Also, nicht gut. Gar nicht gut. Und jetzt gehen wir natürlich nochmal in Sprüche. Denn auch der Schreiber von Sprüche war sehr weise, das wissen wir. Ein sehr weiser Mann. Und Weisheit bedeutet, diese Dinge nicht zu tun. Das Krasse ist, in Sprüche redet der Schreiber, wir lesen jetzt von einem Stier, der zur Schlachtbank geführt wird. Männer, ihr seid Stiere. Junge Stiere, alte Stiere, ihr seid Stiere. Aber wenn ihr nicht aufpasst, merkt ihr nicht, wie euch der Teufel zur Schlachtbank führt und euch killen wird. Ihr werdet es erst merken, wenn das Messer an eurem Hals ist. Dann werdet ihr vielleicht merken, dass ihr alles kaputt gemacht habt. Und das ist so krass, oder? Bei Ehebruch und bei Untreue. Es braucht auch nur 5 Minuten. Ja, weiß ich nicht, wie lange man mit einer Frau so schläft im Durchschnitt. Die einen sind schneller, die anderen langsamer. Lass es 5 Minuten sein, um meine ganze Ehe zu zerstören, um meine Kinder für immer zu schädigen, mein ganzes Leben zu ruinieren und alles kaputt zu machen. Nur 5 Minuten. Wahnsinn, oder? Was ich mir über Jahre aufgebaut habe, was ich alles investiert habe in meine Frau, an Komplimenten, an Blumensträußen, an Energie, wie ich ihr gedient habe, wie ich sie umworben habe, damit sie mich überhaupt heiratet, wie ich versucht habe, ihr eine schöne Ehe zu geben, für sie da zu sein, ihr zuzuhören. Leute, wir Männer investieren so viel eigentlich. Alles, wollen wir das alles wegschmeißen? Für 5 Minuten Spaß? Für 5 Minuten Spaß? Auf keinen Fall. Und das sagt hier eigentlich auch, ja, der Typ in Sprüche. Mein Sohn, Kapitel 7, Sprüche. Mein Sohn, bewahre meine Worte und meine Gebote, birg bei dir. Bewahre meine Gebote, damit du lebst. Und meine Weisung wie dein Augapfel, da sind sie wieder, die Augen. Binde sie um deinen Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Sprich zur Weisheit, meine Schwester bist du. Und Verwandte nenne die Einsicht. Hallo Einsicht, komm her, du bist meine Mama. Dass sie dich bewahre vor der fremden Frau, vor der Ausländerin, die ihre Worte glatt macht. Denn durch das Fenster meines Hauses blickte ich durch mein Gitter und schaute hinaus. Es ist interessant, der Sprücheschreiber hat anscheinend ein Zimmer gehabt in seinem Haus, in seiner Wohnung, wo er so auf die Straße gucken konnte, zumindest wenn es jetzt nicht nur so ein Stilmittel ist, hatte er das und hat auf der Straße immer so manchmal so Sachen beobachtet, ne? Was so die Leute so treiben auf der Straße. Und jetzt sieht er hier so eine Situation, ja. Durch das Fenster meines Hauses blickte ich, durch meine Gitter schaute ich hinaus und ich sah unter den Unerfahrenen, bemerkte unter den Söhnen einen Jüngling ohne Verstand, der über die Straße hin zu ihrer Ecke, den Weg zu ihrem Haus betritt er in der Dämmerung, am Abend des Tages, beim Anbruch der Nacht und bei der Dunkelheit. Wen sieht er da? Einen Jüngling, einen jungen Mann, einen Unerfahrenen. Und Leute, hier, der Mann redet zu seinem Sohn. Männer, lasst uns zu unseren Söhnen reden, wenn ihr Söhne habt. Aber auch wenn ihr Töchter habt, lasst uns zu ihnen reden und Tacheles reden, Klartext reden. Nehmt euch echt ein Herz. Nehmt euch Sprüche als Beispiel. Die Leute damals haben es gemacht. Sie haben mit ihren Kindern über Sex geredet. Sie haben mit ihnen darüber geredet, was Treue ist. Sie haben ihnen erklärt, was ist Ehe. Aber was ist Ehebruch? Was ist Unzucht? Was ist gut vor Gott und was ist nicht gut vor Gott? Und ich bin ja in der Jugendarbeit schon länger und ich bin erstaunt, welchen Teens ich teilweise die Dinge erklären muss, die sie noch nie gehört haben, scheinbar zu Hause. Die leben aber bei Eltern, bei Gemeindeurgesteineltern, denen muss ich teilweise Dinge erklären. Das macht mich dann manchmal traurig, weil ich denke, Mann, Papa, warum hast du dir nicht mal ein Herz genommen und mit deinem Sohn geredet darüber? Warum muss jetzt Onkel Jugendpastor kommen und das machen? Lass uns das doch zusammen machen. Ihr zu Hause euren Kindern und wir hier als Jugendmitarbeiter in der Gemeinde. Aber nehmt euch echt ein Herz und traut euch, seid mutig, das ist wichtig. Redet echt mit euren Kids darüber. Denn eure Kids sind viel schneller, als ihr denkt, in dem Alter, wo genau das hier passiert. Und eure Kids, das sind diese jungen, unerfahrenen Jünglinge, ohne Verstand. Die sind noch gar nicht alt genug, dass sie einen Verstand haben. So mit 12 hast du doch noch keinen Verstand. Zumindest nicht einen Verstand, der stark genug ist, so einer Kraft zu widerstehen. Und das ist eine, Jungs, ihr wisst genau, wovon ich rede. Pornografie, Sex, dieser ganze Scheiß, der eigentlich gut ist, also Pornografie nicht, aber Sex, das ist eine Kraft, da kann auch ein Zwölfjähriger nicht widerstehen, oder? Konnten wir doch alle als Zwölfjährige wahrscheinlich nicht. Ne? Ich weiß nicht, wann du dein erstes Heft gekauft hast, so. Damals musste man noch ein Heft kaufen, da gab es noch kein Internet bei mir mit 12. So, aber man hat es gemacht. Es war super peinlich. Man hat sich in Grund und Boden geschämt. Man ist zur Kassiererin gegangen. Man hat es gemacht, weil diese Kraft so stark ist. Ernsthaft, da kann doch kein Zwölfjähriger widerstehen. Der hat noch gar nicht die innere Kraft, die Power dazu. Lass mal Thomas, lass uns nachher darüber reden. Lass uns mit unseren Kindern darüber reden, dass sie vorbereitet sind, dass sie gewarnt sind. Hey Junge, da kommt was auf dich zu. Und das ist echt heftig. Dafür musst du dich wappnen, okay? So wie der Prediger das hier macht in Sprüche. Immer wieder spricht er seinen Sohn an. Und Eltern, Papas, lasst nicht zu, dass eure Söhne mit 12, mit 13, mit 14, dass sie Unverständige sind. Ne? Was ist das hier für ein dummer, junger Mann? Das ist ein Unverständiger. Macht doch eure Kinder zu Verständigen. Macht sie doch zu Kindern, die Einsicht haben. Lehrt sie die Wege Gottes. Seid mutig darin. Nehmt euch da echt ein Herz. Sonst heißt es, könnte man vielleicht auch über deinen oder über meinen Sohn, ich habe ja auch einen Sohn, und ich mache mir jetzt schon ein bisschen Gedanken, wie das so wird. Und ich hoffe, ich habe das Herz und die Kraft und den Mut. Aber ich möchte eigentlich schon damit anfangen, früh. Aber man könnte es ja heute vielleicht so beschreiben, oder? Ich sah einen jungen Mann, der lief im Internet umher. Nur einen Klick von einer Pornoseite entfernt. Und er klickte ihre Seite an. Und in der Nacht, als Mama und Papa schon schliefen, siehe, da sah er ihre sexy Fotos auf seinem Handy, das er mit ins Bett nehmen durfte. So hätte der Sprücheschreiber vielleicht heute geschrieben, oder? Wir lassen unsere Kinder da draußen rumlaufen, aber wir müssen sie auch vorbereiten, dass sie sich nicht so leicht in die Falle ziehen lassen. Und das ist so krass bei dem Treffen mit den Jungs, mit den Mitarbeitern. Die sind ja alle so um die 20 rum oder Mitte 20. Die sind als Kinder da reingekommen. Die waren in dem Alter, die waren ohne Verstand und sie waren jung. Und sie konnten sich nicht wehren. Und in dem Alter wurden sie richtig verstrickt und gefangen genommen von Pornografie. Und ihr müsst euch vorstellen, ich sage das jetzt hier an die älteren Männer, ihre gesamte Jugend über, ihre ganze Jugend ist im Grunde versaut worden davon. Richtig versaut. Mir hat einer gesagt, ich hatte Selbstmordgedanken, weil mich die Kacke so verstrickt hat. Und ich war so frustriert über mich selber, ich wollte mich umbringen. Das hat einer gesagt. Einer hat gesagt, ich habe nicht mal mehr meine Freunde getroffen, weil ich immer so oft zu Hause im Internet sein musste, um mir diese Sachen anzugucken. Der hat gesagt, ich habe gar keine richtigen Freundschaften aufgebaut in meiner Jugendzeit. Männer, zieht euch das mal rein, was das macht. Wie mächtig das ist, okay? Unsere Söhne brauchen uns in dieser Sache, wisst ihr? Lass uns da echt den Mut haben, sonst ist es wirklich gefährlich. Und dann lesen wir hier weiter in Sprüche. Er geht über die Straße hinüber zu ihrer Ecke, Vers 8. Den Weg zu ihrem Haus betritt er in der Dämmerung, am Abend des Tages, beim Anbruch der Nacht und bei Dunkelheit. Da, siehe, eine Frau kommt ihm entgegen, im Hurenkleid und mit verstecktem Plan im Herzen. Leidenschaftlich ist sie und unbändig. Zu Hause haben ihre Füße keine Ruhe, bald ist sie draußen, bald auf den Plätzen und neben jeder Ecke lauert sie. Da greift sie ihn an, da küsst sie ihn, wird unverschämt und sagt zu ihm, zu Heilsopfern war ich verpflichtet, heute habe ich meine Gelübde erfüllt. Darum bin ich ausgezogen dir entgegen, um dein Gesicht zu suchen und ich habe dich gefunden. Mit Decken habe ich mein Bett bedeckt und mit bunten ägyptischen Leinen. Ich habe mein Lager benetzt mit Myrrhe, Aloe und Zimt. Lecker. Komm, wir wollen an Liebe uns berauschen bis zum Morgen, wollen schwelgen in Liebkosungen, denn der Mann ist nicht zu Hause. Er ist weggegangen, fort auf weite Reise. Den Beutel mit dem Geld nahm er in seine Hand. Am Tag des Vollmondes erst kommt er nach Hause. Sie verleitet ihn durch vieles Überreden, mit ihren glatten Lippen reißt sie ihn fort. Soweit das Äußere, Menschliche. Ja, der Mensch sieht ja, was vor Augen ist. Das ist ein junger Mann, der lässt sich gerade verführen. Aber jetzt zeigt uns der Sprüche-Schreiber, was eigentlich wirklich passiert. Im geistlichen Hintergrund. Was geht da eigentlich wirklich vor sich? Er folgt ihr augenblicklich, so wie ein Stier zur Schlachtung geht, wie in die Fesseln hüpft der Hirsch. In Wirklichkeit geht hier gerade ein Mord vor sich. Na? Das ist das Geistige. Hier wird gerade jemand geistlich ermordet. Bis ein Pfeil die Leber ihm zerreißt, wie ein Vogel sich im Fangnetz stürzt und nicht weiß, dass es um sein Leben geht. Und das sollen doch nicht unsere Kinder sein, oder? Über die wir hier lesen. Dass sie so gefangen werden, zerrissen werden, geschlachtet werden von diesem ganzen Müll. Männer, das wollen wir nicht. Lass uns echt beten für unsere jungen Leute hier in der Gemeinde. Nun denn, ihr Söhne, hört auf mich und horcht auf die Worte meines Mundes. Nicht schweife dein Herz ab zu ihren Wegen. Verirre dich nicht auf ihre Pfade. Denn viele sind die Erschlagenen, die sie gefällt hat. Oh ja, Amen. Und zahlreiche, alle, die sie ermordete. Ein Weg zum Scheol oder zum Totenreich ist ihr Haus, der hinabführt zu den Kammern des Todes. Männer, es ist ernst mit dieser Sache. Es ist ernst. Es ist ernst für uns, es ist ernst für unsere Kinder und wir müssen, wenn wir noch nicht anfangen, müssen wir angefangen haben, müssen wir anfangen, dagegen anzukämpfen, gegen diese ganze Geschichte. Wenn ihr dabei seid, macht weiter. Hört nicht auf, gebt nicht auf. Kämpft, denn es lohnt sich. Denn es geht um unser Leben. Eigentlich dachte ich so, als ich das gelesen habe, wenn diese Dinge Zigaretten wären und diese Filme, von denen ich eben geredet habe, wenn das Zigaretten wären, dann würde der Staat da so Aufkleber drauf machen. Ihr kennt ja die Zigarettenpackungen im Supermarkt mit diesen ganzen ekligen Aufklebern, oder? Das müsste eigentlich auch auf diesen ganzen Filmen drauf sein. Und dann müsste da stehen, Achtung, dieser Film kann tödlich sein. Achtung, dieser Film kann ihre geistliche Gesundheit schädigen. Nein, da müsste eigentlich sogar draufstehen, dieser Film wird tödlich sein. Dieser Film wird deine geistliche Gesundheit schädigen. Dieser Film verursacht geistlichen Krebs. Das müssten wir eigentlich raufheften auf diese Filme. Diese Sticker und Aufkleber. Lass uns noch einmal jetzt in Hebräer gehen. Hebräer 13. Oh, sorry, ich wollte noch sagen, haltet einen Finger in Sprüche, aber egal. Hebräer 13, Vers 4, habt ihr bestimmt auch schon mal gelesen, da steht, die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt, denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Okay, das hier ist Neues Testament. Ja, für diejenigen, die sagen, ja, das war alles im Alten Testament. Oh ja, da war es so schlimm, aber jetzt ist ja die Gnade über allem. Brüder, lasst uns nicht leichtfertig sein. Gott spricht hier eine große Warnung aus. Ehebrecher und Unzüchtige wird Gott richten. Und du musst nicht verheiratet sein, um ein Unzüchtiger zu sein. Das kannst du auch ohne Frau sein. Ein Ehebrecher, das sind wir Verheirateten, wenn wir untreu sind. Ein Unzüchtiger, das bist du als Single, wenn du dir sowas reinziehst die ganze Zeit. Und irr dich nicht. Gott wird das richten. Es ist gefährlich, es geht um unser Leben. Lass es uns doch lieber machen, wie es in Sprüche 5 steht, in Vers 18. Müsst ihr jetzt nicht aufschlagen. Aber da geht es nochmal um dasselbe. Da steht, deine Quelle sei gesegnet. Erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Das heißt es, lass die Ehe doch ehrbar sein. Lass das Ehebett doch unbefleckt sein. Bruder, du hast doch eine Frau, wenn du verheiratet bist. Dann freu dich doch mit ihr zusammen. Hab doch eine gute Zeit mit ihr. Die liebliche Hirschkuh. Ja, unsere Frauen sind jetzt nicht alle Gazellen, aber so eine liebliche Hirschkuh, das kann man... Ich weiß jetzt nicht, wie lieblich Hirschkühe sind. Aber Kühe sind ja auch süß, aber sie sind auch ein bisschen Nicht so graziös, aber sehr süß und sehr, also anmutiger als ich ist meine Frau auf jeden Fall. Also anmutig bin ich wirklich nicht. Die anmutige Gemse. Ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit, in ihrer Liebe sollst du taumeln immer da. Warum solltest du, mein Sohn, an einer Fremden taumeln und den Busen einer anderen umarmen? Hier macht uns der Sprücheschreiber Mut. Bleib bei dem, was du hast. Bruder, du bist gesegnet. Gott hat dich gesegnet. Er hat dir eine Frau gegeben. Er war dabei. Er war Zeuge, als du sie geheiratet hast. Das ist die Gefährtin seit deiner Jugend an. Freu dich doch mit ihr zusammen. Warum suchst du das bei einer anderen Frau, was du bei deiner Frau suchen solltest? Warum steckst du Energie darin, eine andere Frau zu erobern? Erober doch lieber deine eigene Frau. Steck doch da einfach die Energie rein. Und zum Schluss, womit ich jetzt aufhören will, euch zu quälen, 1. Petrus, das ist ein bisschen hinter Hebräer, kommt nach Hebräer, nach Jakobus. Daran musste ich sofort denken, als ich Malachi gelesen habe. Das war eigentlich so der erste Querverweis oder der erste Vers, der mir so in den Kopf geschossen ist. 1. Petrus 3, Vers 7, und da geht es auch um Mann und Frau und die Ordnung in der Familie, auch in der Gemeinde. Und da sagt er zu den Männern, der liebe Petrus, der war ja auch nicht aus Pappe, ihr Männer ebenso, wohnt bei ihnen, also bei euren Frauen, mit Einsicht. Da ist sie wieder, die Einsicht, die wir so oft nicht haben. Mit Weisheit, mit Einsicht. Lass uns doch Einsichtige sein. Mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen. Und gebt ihnen Ehre als solche, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Da muss ich an Malachi denken, ne? Wo Gott sagt, ihr heult, ihr weint, aber ich höre euch nicht mehr. Ich nehme eure Opfer nicht mehr an. Und hier sagt Petrus, Brüder, lasst uns doch unsere Frauen ehren. Lass uns doch daran denken, sie sind unsere Schwestern im Herrn. Sie sind Miterben der Gnade Gottes. Sie sind so wertvoll. Gott hat uns seine Töchter anvertraut. Lass sie uns doch achten, lass sie uns doch ehren. Denn sonst könnten unsere Gebete verhindert werden. Gott lässt sich nicht spotten, Jungs. Gott sieht das, unsere Untreue, und er reagiert auch darauf. Und dann wundern wir uns manchmal, Herr, was ist los mit uns beiden? Herr, warum habe ich das Gefühl, dass du mich nicht mehr hörst? Ja, weil du die ganze Zeit an eine andere Frau denkst, als die Frau, die ich dir gegeben habe. Kehr doch zurück zu deiner Frau. Dreh doch um. Lass dich doch zur Buße bringen. Und Brüder, das ist echt mein Anliegen so für uns als Männer hier beim Männerfrühstück. Ich weiß, viele von euch sind Single. Und für die war es vielleicht jetzt nicht so spannend, aber es ist trotzdem so, so, so wichtig. Und auch als Single oder als Verheirateter, wir müssen in der Zucht Gottes leben, wisst ihr? Wir müssen auch Selbstdisziplin haben, Zucht haben. Sonst sind wir Unzüchtige und wir Verheirateten sind dann Ehebrecher. Lass uns das doch nicht tun. Lass uns doch unsere Frauen ehren und lass uns dadurch Gott die Ehre geben. Das ist auch Anbetung, wenn wir unsere Frauen ehren. Dadurch geben wir auch unserem Herrn die Ehre. Dann freut sich unser Herr über uns. Und natürlich steht über allem die Gnade Gottes, das wisst ihr. Und da ist natürlich Vergebung. Wenn ihr heute Morgen gemerkt habt, boah, ich bin so ein untreuer Hans, ey. Ich bin andauernd damit eigentlich beschäftigt, dann sage ich dir, ja, ich kenne das. Ne? Ich bin nicht gefeit davor, ich bin auch einfach ein Kerl. Ich kenne es aber auch, dass man überwinden kann. Ich weiß auch und ich kann euch sagen, man kann aus Pornografie frei werden. Man kann auch lernen, treu zu sein. Dafür bin ich der lebende Beweis, ehrlich. Sag nicht, man kann nicht da rauskommen. Das stimmt nicht. Das ist eine Lüge vom Teufel. Der Teufel lügt dich an und sagt, du wirst das nie schaffen, da rauszukommen. Du wirst immer diese Filme wieder gucken. Stimmt nicht. Gottes Kraft ist größer. Er kann dich frei machen. Er kann dich auch zu einem treuen Ehemann machen. Er kann dein Herz so zufrieden machen, dass du das gar nicht mehr brauchst, diese ganzen anderen Frauen dir immer anzugucken. Wir sagen so dieses komische Wort, Augenweide. Kennt ihr das? Das ist eine Augenweide. Wisst ihr, was das heißt? Meine Augen sind wie Schafe, wie hungrige Schafe, die auf die Weide, die nach einer Weide suchen. Und dann kommt diese wunderschöne Frau und ich lasse meine Augen sich weiden. Sie ist sowas wie eine Wiese für meine Augen, dass meine Augen satt werden. Und Brüder, ich sage nichts gegen schöne Frauen. Wir haben ja auch viele in der Gemeinde. Und das ist ja auch gut so. Aber wir müssen sie echt mit den richtigen Augen angucken, wisst ihr? Wir müssen sie durch die Augen... Wer von euch hat eine Schwester? Ich habe zwei Schwestern. Und ganz ehrlich, meine beiden Schwestern sind schön. Echt. Richtig schöne Mädels oder Frauen mittlerweile. Aber die geier ich nicht an. Wisst ihr, was ich meine? Ich nehme die Schönheit wahr. Ich nehme sie wahr. Ich weiß, die sind schön. Aber es ist was anderes, als wenn ich eine andere schöne Frau irgendwo draußen treffe. Als wenn ich meine Schwester ist. Ich weiß nicht, was das ist, aber es ist gut. Es ist Gott gegeben. Und na, Leute, versteht mich nicht falsch. Ich weiß, wir Menschen sind so pervers, dass wir sogar auf unsere Schwestern stehen, okay? Also, ne? Nicht, dass es das nicht gibt. Aber red dich nicht damit raus und sage, bei mir ist es so. Ja, dann ist es falsch. Glaub mir, das ist nicht normal. Und da will Gott dich auch heilen. Aber die meisten von uns oder euch wissen ganz genau, was ich meine. Lass uns einfach beten, Herr, gib mir Augen, dass ich wirklich meine Schwestern als meine Schwestern sehen kann und auch die anderen Mädels draußen als meine Schwestern, ja, als sozusagen Töchter Evas sehen kann. Mit deinen Augen, Herr. Mit treuen Augen. Wir wollen als Kreis, als Mitarbeiterkreis eigentlich diesen Kreis oder einen Kreis mit euch gründen, die ihr sagt, ich brauche einen Kreis von Männern, die das Problem von Pornografie kennen oder von Untreue. Und ich will nicht mehr alleine dagegen kämpfen, ich will zusammen mit anderen Brüdern kämpfen. Wir wollen uns mit euch treffen und zwar nach dem Männerfrühstück meistens. Das war so, weil sonst haben wir einfach keine Termine mehr. Wenn ihr sagt, ich bin so ein Mann, ich brauche da echt meine Brüder an meiner Seite, damit wir zusammen kämpfen in diesem Kampf. Denn wisst ihr, der Kampf dagegen ist wie Kampf gegen Goliath. Echt. Und Gott hat uns nicht aus Versehen zusammengestellt als eine Gemeinde. Ne? Wir sind keine Einzelkämpfer, das sagt Jörg ja auch immer wieder. Wir müssen zusammenkämpfen. Und das ist so gesegnet, wenn wir als Mitarbeiter zusammen sitzen und füreinander beten und einander die Schuld bekennen, da entsteht so eine Kraft, wirklich. Wir haben jetzt schon, und wir machen das erst seit ein paar Monaten, wir haben jetzt schon Erfolge durch Gottes Gnade. Wir merken jetzt schon, wie es uns segnet, wie es uns gut tut und wie wir motivierter sind zu kämpfen, wie wir uns weniger hängen lassen und wie ich am Anfang gesagt habe, reingehen ins Spiel, auch wenn wir das Gefühl haben, wir spielen gegen Bayern München, aber wir kämpfen trotzdem, wir sind wieder motiviert und wir nehmen den Kampf auf und wir sagen, wir werden hier eine gute Vorstellung hinlegen. Wir werden dieses Spiel spielen und wir machen Einsatz und mit Gottes Hilfe gewinnen wir sogar. Da werden wir sogar diesen Goliath bezwingen. Wenn ihr darauf sagt, ich möchte dabei sein, dann kommt vielleicht, nee, wie machen wir das? Dann treffen wir uns einfach beim nächsten Männerfrühstück danach, okay? Also beim nächsten Männerfrühstück machen wir dann einfach das erste Treffen. Genau. Und ganz, ganz wichtig, überlegt es euch vorher. Habt ihr den Mut, offen zu sein? Das ist essentiell. Wir Jungs, wir sagen echt alles da. Wir sagen uns echt alles. Überleg mal in deinem Herzen, ob du dazu bereit bist, wirklich zu bekennen, Schuld zu bekennen und auszupacken. Weil das ist wichtig, wenn du da hinkommst. Weil wir wollen, dass es ein Kreis ist von Offenheit, okay? Wir wollen nicht, dass du dabei sitzt, die ganze Zeit schweigst. Also da sagt jeder was, okay? Da packt jeder aus. Die Bereitschaft müsstest du auf jeden Fall mitbringen. Gut, lass uns zusammen beten. Herr, du rufst uns hier so krass zur Ordnung. Und wir als Männer sind manchmal so leichtfertig und reden uns manche Sachen auch einfach so super schön irgendwie und ja, oder klein irgendwie. Wenn Dinge uns Spaß machen und gefallen, dann haben wir meistens immer auch eine coole Ausrede dafür. Und ja, du siehst, wie wir manchmal vielleicht sogar wissen oder eigentlich ganz tief im Herzen wissen, dass ja, es falsch ist, unserer Frau untreu zu sein. Aber irgendwie finden wir in uns nicht die Kraft, dagegen anzukämpfen. Herr, ich bitte dich, erfülle uns neu mit deinem Heiligen Geist. Und ich finde, wenn man über solche Themen redet, dann merkt man wieder ganz neu, wie sehr wir die Ausrüstung brauchen mit deinem Heiligen Geist, worüber Ruben und auch Jörg letztens gepredigt haben, Herr. Jesus, wir merken, dass wir manche Dinge in unserem Leben einfach nicht aus eigener Kraft verändern können, ohne dass du uns hilfst durch deinen Heiligen Geist, Herr. Und danke, dass du uns nicht in die Irre rennen lässt. Danke, dass du uns nicht in den Tod rennen lässt, wie diesen Jungen, der auf die Schlachtbank geführt wurde, Herr. Du lässt das nicht untätig zu. Du rufst uns vorher, dass wir umkehren, dass wir nicht diesen Weg gehen, dass wir nicht in ihr Haus gehen, dass wir uns nicht ja, auf diese Treppe begeben, die zum Totenreich führt. Herr, du rufst uns zur Buße, bevor wir reinschlittern mit zwei gesunden Augen in die Hölle. Herr, danke, dass du uns zur Umkehr und zur Buße gerufen hast, Herr. Danke, dass du uns begegnet bist. Danke, dass du uns etwas anderes vorgelebt hast. Du bist der Treue gewesen. Herr, und bitte mach uns zu echten Jüngern, zu Nachfolgern, zu deinen Kindern wirklich, Herr, dass wir treu werden, Herr. Gib uns Herzen, die treu sind, Jesus. Erneuere unsere Herzen, Herr. Aber gib uns auch gleichzeitig die Kraft und den Mut zu kämpfen, Nein zu sagen, das Alte abzulegen und dich anzuziehen, Jesus. Immer wieder, Herr. Reinige du jetzt unsere Gedanken, unsere Herzen, Jesus. Herr, du siehst, was hier bei jedem einzelnen Mann so abgeht, bei ihm zu Hause, abends, wenn die Frau schon schläft oder wenn gar keine Frau da ist, Herr. Du siehst, wie wir im Internet unterwegs sind, was wir uns da alles reinziehen, womit wir unsere Seele vergiften, Tag für Tag, Jesus. Und wenn es nur einfach die Blicke sind, die wir irgendwie die ganze Zeit irgendwelchen Frauen zuwerfen, Jesus. Herr, du siehst das einfach, wie wir uns damit selber dämpfen und deinen Geist dämpfen und vielleicht sogar unsere Gebete verhindern, Jesus. Wie wir da echt auf dem falschen Dampfer sind. Herr, bitte, hilf uns da rauszukommen, Jesus. Hilf uns wirklich, Schritte zu gehen und neu den Kampf aufzunehmen in deinem heiligen Namen, Herr. Und in deinem Namen ist so viel Kraft, Herr. Herr, bitte segne uns, Herr. Und bitte segne auch einfach jetzt, ich will auch nochmal die Kinder in dieser Gemeinde segnen, Jesus. Herr, wir wollen nicht sehen, wie unsere Söhne in dieselben Fallen tappen, wie unsere Söhne sich in dieselben Schlingen verstricken lassen. Herr, bitte, hab du doch Gnade, Herr, das wollen wir einfach nicht. Wir wollen nicht sehen, wie unsere Söhne auf die Schlachtbank geführt werden und abgeschlachtet werden von so einer Sache, Herr. Wir wollen sehen, wie unsere Söhne und Töchter anfangen zu leben, wie sie stark werden. Wir wollen sehen, wie sie Überwinder werden in Christus. Wir wollen sehen, wie sie anfangen zu kämpfen, wie sie über diese Fallen rüberspringen. Herr, wir wollen, dass sie Einsichtige sind, dass sie weise werden, dass sie keine dummen Jungs und Mädchen sind, die sich von jedem Dreck einfangen lassen, was in dieser Welt, und es ist so viel Dreck unterwegs, Jesus. Hab doch Gnade mit der jungen Generation, Herr, in dieser Gemeinde, aber nicht nur hier, sondern wirklich diese ganze neue junge Generation in den Gemeinden, Jesus, Herr. Bitte bewahre sie und gib du ihnen doch Einsicht, Jesus. Und gib uns als Eltern Mut, mit ihnen zu reden, Herr. Gib uns Mut, sie zu warnen. Herr, du siehst, wie schwer uns dieses Thema fällt, wie sehr wir da auch einfach irgendwie nie gelernt haben, darüber vielleicht zu reden, Herr. Bitte öffne uns den Mund, Herr, auf wunderbare Weise. Brich echt da falsche Hemmungen auch nieder. Herr, wir haben unseren Kindern noch so viel beigebracht. Warum können wir nicht darüber mit ihnen reden und ihnen das auch noch beibringen, Herr? Bitte hilf uns, Jesus. Amen.